Jetzt. Jetzt können wir vielleicht auch das Licht auslöschen, bitte. Also wir haben hier jetzt die Landschaft von Wagrain. Das ist ganz, ganz nahe hier an Altenmarkt. Und ihr seht, das in diesen Häusern, da in diesen Bauernhöfen herum, das waren alles damals evangelische Leute, die dann eben das Land verlassen mussten. Wenn wir daran denken, wie die arbeiten mussten damals, die schwerste Arbeit mit Pflug und Pferden und in den Bergeshöhen, auch hier zum Beispiel im Defreckental, dann ringt das einem eine große Verwunderung ab. Die Leute hatten wirklich schwerste Arbeit zu leisten. Ich komme jetzt hier mit euch in das Defreckental, die Vertreibung der Protestanten aus diesem Tal. Das gehörte damals auch eben zum Erzbistum Salzburg. Und wie ist da die Regierung mit ihnen vorgegangen? Die Defrecker kamen demnach heimlich, oft in der Nacht zusammen und erbauten sich gegenseitig durch Lesen, Beten und Singen geistlicher Lieder. Die Bauern werden wohl anfangs mit größerer Zurückhaltung und einigem Misstrauen die neuen Gedanken bedacht und besprochen haben. Und da sehen wir in diesem Bild, das ist die einzige Darstellung aus der Zeit 1680. Schaut einmal, im rechten Teil sehen wir die Familie beim Bibellesen. Und im linken Teil des Bildes erkennen wir, wie der Priester und einer seiner Kumpanen kommt und an der Türe steht und horcht, ob da drinnen vielleicht auch evangelische Leute sind. So hat man wirklich die Leute gequält. Die Härte der Ausweisung oder des Ausweisungsbefehls nahm durch die Verfügung des Erzbischofs, dass Kinder, jetzt achtet einmal auf Folgendes, Kinder unter 15 Jahren zurückgelassen werden müssen. Hier gibt es einige Kinder, gell, die sind noch nicht 15. Dass wenn die Eltern aus dem Land gehen, die Kinder zurückbehalten werden müssen. Die Kinder sollten den evangelischen Eltern abgenommen und von katholischen Vormündern erzogen werden. Die Hälfte des Vermögens der Eltern war für die Erhaltungs- und Erziehungskosten der Kinder abzugeben. Mitten im Winter, am 9. Dezember 1684 wurde der Auswanderungsbefehl in der Ortschaft St. Veit im Defreckental verlesen und am 13. Dezember setzte sich die erste Emigrantenschar in Bewegung. Am 27. Dezember folgte eine zweite Gruppe. Wer das Defreckental kennt und an den Winter denkt, das ist grauenhaft, wenn man bedenkt, dass in einer solchen Jahreszeit man die Evangelischen aus dem Land gejagt hat. Die ausgewiesenen Lutheraner hatten entschlossen, ihre Überzeugung Haus, Hof und Heimat geopfert. Als ihnen aber in Innsbruck auch die Kinder weggenommen wurden, begannen manche zu wanken. Stellt euch mal vor, viele Eltern haben die Kinder auf den Schlitten unter Tüchern versteckt und heimlich mitgenommen. Und das haben Häscher bekannt gegeben an die Regierung. Achtet darauf, in Innsbruck muss man die Kinder den Eltern wegnehmen. Hier noch ein kurzes Bild, damit ihr einen Eindruck habt, wie damals die Bücher ausgeschaut haben, die Postillen von Luther, von Arndt, von Habermann und so weiter, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden, als keine Bücher mehr eingeschmuggelt werden durften nach Österreich. Und so haben die Bücher oft ungeheuer gelitten auch vom vielen, vielen Lesen. Ich möchte da nicht alles vorlesen, aber nur, dass ihr seht, über den Glauben der damaligen Leute, hier auf der linken Seite das schiefe Bild, der erneuerte Habermann war das beliebteste Gebetbuch im Land Salzburg, hier im Pongau, im Defreckental und im Pinzgau. Achtet einmal auf das rechte schwarze Bild. Da hat zum Beispiel der Habermann, der dieses Gebetbuch geschrieben hat, seiner Zeit, hat eine Bibelstelle an die andere erwähnt. Die Leute waren so sehr biblisch gegründet, fundiert, und dass man heute nur staunen kann. Gott hat die ganze Heilige Schrift in den Geist und Glauben gelegt. Aber es muss alles in dir geistlich geschehen, schreibt zum Beispiel Johannes Arndt. Siehe das ganz linke Bild. Denn das ganze Neue Testament muss ganz und gar in uns sein und dringt auch mit Gewalt dahin, weil das Reich Gottes in uns ist. Siehe, das tut der Glaube alles. Er macht das heilige Wort in dir lebendig und ist in dir lebendiges Zeugnis alles dessen, wovon die Schrift zeugt. Und das heißt, der Glaube ist eine Substanz und ein Wesen. Hebräer 11, 1. Interessant. Ihr seht also, wie damals die Leute aus dieser Literatur geschöpft haben. Hier sehen wir Bücherverbrennung. Dennoch wurden an vielen Orten die gesuchten lutherischen Bücher aufgespürt, beschlagnahmt und zumeist in blindem Fanatismus sogleich vernichtet. Vielfach erfolgte eine Verbrennung der evangelischen Schriften auf den öffentlichen Plätzen in Dörfern, Märkten und Städten. Schaut einmal, wie da unten heißt, denn Emigranten werden ihre Bücher verbrennt und ihre Lehrer zur gefänglichen Haft gebracht. Ja, was haben wir für einen Schatz? Wir dürfen Gottes Wort Tag und Nacht lesen. Ihnen wurde es alles geraubt. Der bekannteste Emigrant, der auch seinerzeit mit den Defreckern, aber aus Dürnberg bei Hallein vertrieben wurde, war Josef Scheidberger. Josef Scheidberger hat dann in Nürnberg Briefe geschrieben, die wurden zu einem Buch zusammengebunden von einem Kaufmann, drucken gelassen und dann nach Salzburg gebracht. Und hier rechts oben im rechten Teil, da sehen wir, wie der Vater Scheidberger an seine zurückgelassenen Kinder schreibt. Die Familie Scheidberger hat ihre kleinen Kindlein in der Heimat zurücklassen müssen. Die Frau Magdalena ist 2 Jahre nach der Emigration gestorben, aus lauter Heimweh nach ihren Kindern. Dieser Brief, das lohnt sich, den zu lesen. Ein Vater, der seine Kinder zum Glauben führen will. Die Besitzer und Leser lutherischer Bücher mussten in den meisten Fällen mit einer harten Bestrafung rechnen. Hat man in einem Haus eine Bibel gefunden, dann wurden meistens die Leute eingekerkert. Da war ein Mann, der hat ganz hier in der Nähe gewohnt, Hans Mosecker. Da drüben auf dem Hügelzug da, hat er gelebt. Und dieser Hans Mosecker war einer der Prediger während des Geheimprotestantismus hier in Pongau. Und wir wollen ein bisschen hineinschauen. Das ist das einzig erhaltene Dokument einer Predigt, wie damals gepredigt wurde. Oh, welch schöne Zeit haben wir gehabt, mit dem Evangelium und der Heiligen Schrift sind wir schlafen gegangen. Die Sennerin, der Hirt, hat sie auf die Alm mitgenommen, der Holzknecht in den Wald, der Jäger auf die Pirsch. Die Heilige Schrift war unser Geschichtenbuch, unser Heil und Glück, unser Segen, unsere Freude und Lust. Ist das nicht wunderbar? Ich möchte fast, dass ihr alle die ganze Predigt lesen würdet. Die Bekenner des evangelischen Glaubens wurden oft durch Nachbarn oder missgünstige Dorfbewohner denunziert. Bei Hans Klammer aus Bischofshofen, da sehen wir im Bild einen Kupferstich von diesem Hans Klammer, genügte der Hinweis, dass er in der Bibel lese und vor einer Kommission ausgesagt hatte, dass er zu der lutherischen Glaubenslehre stehe. Dann wurde er angekettet, seht da seine Frau, wie sie weint und unbedingt möchte, dass der Hans wieder nach Hause kommt. Und da ist die älteste Zeichnung auf der linken Seite, wie damals die Burg Werfen ausgeschaut hat. Dort ist er ins Verlies gesteckt worden. Hier im Radstädter Gericht wurde Hans Lerchner und im Werfner Pflegegericht Veit Bremen gefasst. Die Folge war für beide ein scharfes Verhör sowie mehrfache Hausdurchsuchungen. Und bei Hans Lerchner fand man zuerst eine Lutherbibel und andere evangelische Schriften. Er verbüßte daher seine Kerkerstrafe in einem dunklen Loch. Zudem hatte er an unsäglichem Hunger und Durst zu leiden. Man ließ ihn etliche Wochen in demselben Gefängnis liegen, ohne ihn einmal zu verhören. Das ist wohl einer der ganz bekannten Zeichnungen, Kupferstiche, vom Andreas Gapp. Sie hatten einen, eben das steht von ihnen, sie hatten einen himmlischen und in Ewigkeit gerichteten Sinn, welcher mit den Kleinigkeiten dieser Welt auf eine ganz gleichgültige Art, also gleichgültig nicht in dem Sinn, wie wir heute gleichgültig verstehen. Sie haben einfach alles erduldet um Jesu Willen. Sie waren bereit, Leid, Not, Kerker und alles auf sich zu nehmen. Jetzt komme ich hier zu dem frei und offenen Bekenntnis des Glaubens und der Meinung der christlichen Gemeinde. Und hier, liebe Geschwister, haben wir das erste Mal hier im Bongau, wo sich die Gemeinde christliche Gemeinde nennt. Schon wunderbar, gell? Und da bekennen sie da unten, denn unser Glaube steht nicht auf etwas Irdisches oder Vergängliches oder leibliches Ding, sondern auf den unbeweglichen Felsen Christum Jesum, dann dieser wird für uns sein und ihn wollen wir es wagen und leben, auch leben und sterben. Wir sind bereit, um Jesu Willen alles zu erdulden und wenn es auch heißt, wir müssen sterben. Ich habe hier eine Schrift gefunden. Ihr könnt es da lesen auf der linken Seite. Emigranten, welches dieselben zu Wernigerode und so weiter. Eben 300, den 25. Mai und 1045, den 16. September 1732, da selbst durchgereist. Warum ist mir diese Schrift so wichtig? Ich habe mich immer wieder gefragt, wie kann das sein, dass insgesamt mit dem Pinzgau und Bongau 22.000 Menschen bereit sind, die Heimat zu verlassen? Wie kann das sein? Und in dieser Schrift hier habe ich die Antwort gefunden. Was ist geschehen in Pongau? Ende Juli 1731, am Philippi- und Jakobitag, ist hier in Pongau eine große Erweckung geschehen. Menschen haben sich bekehrt und sind zu Jesus, haben sie ihr Leben übergeben. Noch einer sagte auf Befragen, wie lange Gott an seiner Seele gearbeitet. Oh wohl, alle 10 Jahre. Aber ich bin ein Heuchler gewesen, bis auf Philippi Jakobi. Da habe ich was erfahren. Eine solche Freudigkeit, dass ich Kuh und alles konnte stehen und fahren lassen und um Christi willen davongehen. Also ist das gewaltig. Ich frage mich, wie würde das heute aussehen? Hier sehen wir das Bildnis von Firmian, dem Erzbischof. Obwohl sogar der Papst vor der Anwendung von Gewalt gewarnt hatte, ließ sich Firmian nicht mehr von seinem bereits eingeschlagenen Weg abbringen. Der letzte Schritt sollte die Ausformulierung und Veröffentlichung des Emigrationspatentes sein. Und das Emigrationspatent, wie es dann angeschlagen wurde hier in Pinzgau und Pongau, ist welterschütternd. Das sollte man auch alles lesen, wie man diese evangelischen Leute betitelt, gequält, gehasst und vertrieben hat. Hier sehen wir, hat die Vertreibung begonnen des sogenannten Unangesessenen in Goldegg und in Wagrain, hier ganz in der Nähe. Militär ist gekommen und hat die Leute aus den Häusern gejagt und sie mussten augenblicklich, wo sie standen, ob bekleidet oder noch nicht bekleidet, ob Schuhe an den Füßen oder keine Schuhe an den Füßen, ob etwas Wegzehrung bereitet war oder nicht, sie wurden weggejagt wie Tiere, fortgejagt. Ja, sie haben diese Leiden auf sich genommen. Und in den Schriften, in den historischen Schriften steht geschrieben, dass die Leute von Wagrain bis St. Johann ein Lied um das andere angestimmt haben. Ein Lob Gottes nach dem anderen. Es wurden Steine nach ihnen geworfen. Es wurden Flüche gegen sie geschrien von denen, die zurückgeblieben sind. Aber sie haben das alles auf sich genommen um Jesu willen. Hier eine Familie aus dem Pinzgau mit Knechten, Mägden und Kindern, wie ebenso eine ganze Familie auch emigriert ist, weggezogen ist, weggejagt worden ist. Schaut einmal, da habe ich noch einmal da versucht hinzuschreiben, die Liebe zu ihrem Heiland war der Magnet, welches sie aus ihrem Vaterland gezogen. Das linke Bild ist der Dom von St. Johann, das rechte Bild eines der ältesten Bilder aus der damaligen Zeit. Seinem Vaterland wandernd und nach Preußen gehender Salzburger, anno 1732, singet mit mir, Kinderlein, in dieser harten Not. Gott, der will uns gnädig sein, denn wir dulden Hohn und Spott. Ja, so ist es wirklich gegangen. Hier ein Bild aus dieser Gegend. Seht ihr dort den Bergspitz, wo es zum Zauchensee hineingeht? Das ist also hier aus dieser Region. Ich nehme mit Geduld der Welt Verfolgung an, die weil mich Gottes Wort gar kräftig trösten kann. Ja, das haben sie wirklich bekannt. Das Lesen in der Heiligen Schrift war den überzeugten Christen jener Zeit das Wichtigste. Diesem ordneten sie alles andere unter. Warum habe ich hier das Bild von dem Wald? Sie haben sich in den Wäldern verstecken müssen. Sie haben in den Wäldern die Bibel gelesen. Dann haben sie die Bibel in Höhlen versteckt. Gell, ist es nicht gewaltig? Sie ordneten dem Worte Gottes alles andere unter. Und da sagt die Pilzin, die Frau Pilz aus St. Johann, weil ich die Wahrheit nun habe erkannt, verlasse ich getrost darob mein Vaterland. Man liest das alles heute so leicht. Bei den letzten Worten eines an die angekommenen Salzburger getanen Wunsches, dass neulich Gott der Herr ihr Fels ewiglich sein möge, versetzet einer: Jawohl, jawohl, Jesus Christus ist unser Fels ewiglich, auf den haben wir es angefangen, der wird es auch hinausführen, weil es Gottes Wille ist. Ein gewaltiges Bekenntnis. Da könnte ich euch so viele Bekenntnisse lesen. Habe ich noch eine kurze Statistik hier, damit ihr seht, Zahl der Ausgewanderten aus diesen Pflegegerichten. Jetzt würde euch vielleicht hier interessieren, ja, da haben wir dort, also Colling, Abtenau, Saalfelden, Zell am See, Mittersil, Dachsenbach, Rauris, Werfen, Bischofshofen, St. Johann, Oldeck, Großarl, Gastein, Radstadt. Da hat es ja damals dieses alten Markt, wie wir es heute kennen, noch nicht gegeben. Aber aus dieser Region haben wir eine sehr große Zahl, wie in Bischofshofen fast, über 3000 Menschen, die hier ihre Heimat verlassen haben. Dann die Zahl der zum Verkauf angebotenen Höfe waren in Radstadt 382 Bauernhöfe. Und ich muss euch sagen, das ist erschütternd, dass Bauerngüter für eine Lederhose verkauft, verscherbelt wurden. Könnt ihr euch das vorstellen? Und wen hat man angesiedelt? Katholiken. Ja, da sehen wir die Wanderwege nach Ostpreußen, wie sie gezogen sind aus dem Land Salzburg und dann die verschiedenen Wanderwege rot eingezeichnet und so, bis sie dann hinauf nach Ostpreußen kamen. Unterwegs sind ja viele, viele Menschen gestorben. In Augsburg, ich glaube, das hat der Herr so geführt und geschenkt, dass ich eines der ältesten Dokumente finden durfte, ein altes Buch, das man für Samuel Urlsberger eigens gezeichnet hat. Und dort konnte ich das fotografieren. Da haben wir ihn wieder, diesen Samuel Urlsberger. Er schöpfte seine Kraft, die er für die Gläubigen verschwendete. Das habe ich bewusst so geschrieben, weil es war so. Aus einem innigen Gebetsleben und einem tiefen Glauben an die Aussagen der Bibel. Gell, ihr habt ja einige von euch das Buch dort schon mitgenommen. Lest dieses Buch. Ein Mensch, der sich total eingesetzt hat für diese armen Vertriebenen. Die Augsburger erwiesen sich als großzügige Gastgeber, wenn es darum ging, den Vertriebenen in ihrem Leid zur Seite zu stehen. Die Leute haben sich förmlich um die Emigranten gerissen. Sie wollten unbedingt sie bei ihnen haben. Und wenn es nur eine, zwei oder drei Nächte war. Und da seht ihr auf der Kanzel in der St. Anna-Kirche in Augsburg den Samuel Urlsberger, wie er den Emigranten und vielen Leuten aus der Stadt predigt. Da sagt er in seiner Predigt: Doch wir wenden uns wieder zu euch, ihr lieben Fremdlinge und Emigranten. Indem wir euch auch ansehen, so fällt uns das Wort wieder ein, das wir schon am letzten Sonntag euren Landsleuten und Mitgenossen mitgeteilt haben. Es sind die Worte Labans, des Bruders der Rebekka, der zu Eleazar, dem Knecht Abrahams, spricht: Komm herein, du Gesegneter des Herrn, warum stehst du draußen? Sie wurden bewirtet, man hat ihnen Bibeln gegeben, Kleider gegeben, man hat sie verwöhnt. Das können wir alles nachlesen in der Literatur. Es soll also jeder, sagt Urlsberger, der euch sieht und in Zukunft mit euch zu tun hat, nicht lange fragen dürfen, was sind das für Leute? Diese Leute sollen dann selbst sagen müssen, das sind Leute, die sich erbauen auf ihren allerheiligsten Glauben durch den Heiligen Geist und beten. Die Bürger mischten sich nebst den vier Predigern und Katecheten, es sind ja immer wieder Prediger mit den verschiedenen Tracks mitgegangen, unter die Salzburger, lernten bald viele unter ihnen als Kinder eines Vaters kennen und unterhielten sie in erbaulichen Gesprächen in der Zeit, da man nicht sang. Sie haben ja immer wieder gesungen, die Emigranten. Ich bin nach Bremen gereist, an die Universität der deutschen Presseforschung und habe all die Zeitungen von 1731 bis 1733 herausgesucht. Und wie man damals in der Presse geschrieben hat, das war hochinteressant zu lesen. Während des ganzen Jahres 1732 und noch in den ersten Monaten des Jahres 1733 war die Salzburger Emigration neben den diplomatischen Verwirklichungen, um die pragmatische Sanktion zu beherrschen, ein Thema der deutschen Presse geworden. Fast in jeder Zeitungsnummer erschien ein manchmal langer, manchmal auffallend kurzer Bericht über die Emigrantenzüge, die durch die Vertreibung der Evangelischen aus dem Erzstift Salzburg entstandene Not weckte das Mitleid wie das Interesse vieler Zeitungsredaktionen. Da habe ich auch viele Sammlungen von diesen Zeitungen. Und jetzt kommt hier das Einladungspatent des König Friedrich Wilhelm I. Als er zuerst 1000 Salzburger aufnehmen wollte, und dann war er dafür, dass 4000 kommen. Und dann am Schluss hat gesagt, es dürfen alle kommen. Ein ganz gläubiger Pietist, der die Bibel gelesen hat und so weiter. Wir, Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König in Preußen, tun kund und fügen hin mit zu wissen, dass wir aus christköniglichem Erbarmen und herzlichem Mitleiden gegen unsere in dem Erzbischofdom Salzburg auf das heftigste bedrängte und verfolgte evangelische Glaubensverwandten und so weiter eben in sein Land aufnehmen. Und interessant war hier, das hat mich einfach in der Geschichte sehr berührt, hier sehen wir den König in der Kutsche und er hat wahrgenommen, dass ganz in der Nähe, wo er unterwegs war, ein Emigrantenzug unterwegs war. Das war bei Zehlendorf. Erreichten sie eine kleine Anhöhe und wurden vom preußischen König bemerkt. Dieser ließ daraufhin seine Kutsche querfeldein zu dem Emigrantenzug lenken. Alle mussten in ihrer Ordnung vor ihm vorbeigehen. Und der König richtete an viele unter ihnen die Frage, warum sie emigriert wären. Er versicherte sie seine Gnade, versprach ihnen Äcker zu geben und verlangte endlich, dass sie das Lied »Auf meinen lieben Gott trau ich« in Angst und Not anstimmen sollten. Und da die Salzburger das Lied nicht so gut kannten, hat der König das Lied gerade angestimmt. Ach ja, es sind einfach wirklich bewegende Geschichten. Ein weiterer Salzburger, eigentlich der bekannteste unter ihnen, war Friedrich Krenz, geboren etwa um 1730, gestorben 1826 aus Georgenburg bei Insterburg in Preußen. Krenz hatte die Emigrationsreise, wie ihr am linken Bild seht, auf dem Rücken seines Vaters in der Wiege mitgemacht. Und durch diesen Mann, Krenz, hier noch ein Babylein und später ein Zeuge für Jesus, hat der Herr in Ostpreußen eine gewaltige Erweckung geschenkt. Ja, gerade in diesen harten Wintermonaten forderte die übergroßen gesundheitlichen Belastungen, die die Salzburger während ihres langen Zuges durch deutsche Gebiete in Kauf genommen hatten, ihren Tribut. Der Gesundheitszustand war durch mangelnde Kälte und Regenschutz, unzureichende Ernährung, durch die ständig wechselnde Kost und teilweise verdorbenem Wasser recht angeschlagen. Besonders alte Menschen und kränkelnde Kinder zählten zu den häufigsten Todesopfern. Allein in den ersten beiden Jahren 1732 und 1733 starben 23% der Einwanderer. Fast ein Viertel. Es ist unsagbar. Ja, und jetzt hier. Da die Salzburger hauptsächlich um ihres Glaubens willen ausgewandert waren, liegt die Annahme nahe, dass durch sie neue religiöse Kräfte in das ohnehin protestantische Ostpreußen gelangten. Es gibt jedenfalls Belege dafür, dass die Frömmigkeit der eingewanderten Salzburger großen Eindruck auf die litauische Bevölkerung hatte. Und jetzt stellt euch vor, haben doch die Emigrierten ihrem Nachbarn Briefe geschrieben, wie es ihnen in Ostpreußen geht. Und dieser Brief, den ihr hier seht, hat den Empfänger nie erreicht. Die Briefe wurden alle abgefangen und alle in die katholischen Archive verfrachtet. So haben die Leute hier in der Heimat nichts mehr mitbekommen, wie es ihren emigrierten Leuten geht. Ihr Lieben, jetzt ist Punkt 9 Uhr. Darf ich noch ein paar Minuten? Oder muss der Chor schon bald singen? Soll ich noch weiterfahren? Gut. Gell, weil der Computer ja auch gestreikt hat. Gell. Also, viele Salzburger sind nach Georgia in den USA ausgewandert und haben auch da viel Leid und Not erleiden müssen auf diesen weiten Reisen. Was mich bei den Salzburgern, ob in Ostpreußen oder in Georgia in den USA, enorm beeindruckt, lesen wir, ein weiterer Beweis für die starke Prägung der Gemeinde in Ebenezer durch den hallischen Pietismus liegt in der Ausrichtung vieler Aktivitäten auf die äußere Mission. Von Anfang an fühlten sich die Salzburger für die in der Nähe beheimateten Creek-Indianer verantwortlich. Allerdings bereitete den Salzburgern das Erlernen der verschiedenen Indianerdialekte große Schwierigkeiten, würde auch uns große Schwierigkeiten. Aber sie wollten die Indianer zum Herrn Jesus führen. Ihr Lieben, ich habe euch jetzt die Geschichte, ich habe gar nicht gewusst, dass sie jetzt schon aufhört. Ich habe euch die Geschichte gern einfach gezeigt, deswegen, dass wir uns einmal fragen und prüfen, wie schaut das mit mir aus? Könnte ich mir vorstellen, die Heimat, alles und sogar die Kinder zurückzulassen? Wir können da keine Antwort geben. Das war einfach eine Entscheidung, die das Äußerste abverlangt hat. Wenn eine Mutter ihren Säugling in die Hände anderer Menschen geben musste, sagen, mein Kindlein, ich werde dich nie mehr sehen. Aber ich muss gehen. Mein Herz gehört dem Herrn Jesus. Liebe Leute, sonst hätte es geheißen, wenn du nicht gehst, musst du in die katholische Kirche. Dann wird man dir deinen Glauben gänzlich austreiben und du musst zur Maria beten. Können wir uns das vorstellen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Alles geben um Jesu Willen. Und dann könnte ich noch eben erzählen, damit schließe ich ab. Der Herr hat durch die Salzburg in Georgia eine gewaltige Erweckung geschenkt. Viele, viele Amerikaner sind zum Glauben gekommen. Sie haben dort Gewaltiges geleistet und vielleicht interessiert das einige von euch. John Wesley hat sich durch die Salzburger bekehrt. Einer der größten Evangelisten, der gelebt hat. George Whitfield, einer der größten Evangelisten in Amerika, hat nach der Art und Weise, wie die Salzburger Waisenhäuser gebaut haben in Amerika, auch seine Waisenhäuser gebaut. Wir sehen also Segensspuren, sind über die ganze Welt verstreut worden durch diese treuen Bekenner. Und manchmal bin ich schon ein bisschen traurig, dass ich selber nicht Salzburger Abstammung bin. Aber eines sage ich euch, das wird euch jetzt verwundern. Meine Vorfahren waren Österreicher. Sie sind in Linz gewesen, haben in Linz gefischt, darum haben wir das Ankerwappen, die Mauerhofer. Und ich bin der Erste, der nach 400 Jahren wieder heimgekehrt ist. Doch schön, gell? Dass ich doch vielleicht noch ein paar Tropfen österreichisches Blut in mir habe. Ist das nicht wunderbar? Gell, Paula, das freut dich. So, jetzt können wir wieder Licht machen und dieser Vortrag, es hätte mir furchtbar leid getan, wenn ich den nicht hätte zeigen.